Willkommen bei einer neuen Folge von Elektrocamping. Wir haben heute das erste Mal einen Gast da. Wer bist du?
Hi, ich bin der Manuel aus Schmitten und ja, bin eigentlich ein großer Camping-Fan und mit Elektromobilität durch Stefan, man tastet sich so ran, aber ich bin noch nicht 100% überzeugt, aber Stefan ist da auf guter Mission.
Hi Manuel, es freut mich natürlich, das zu hören. Und du sagst, du bist großer Camper. Erzähl mal aus deinen Camping-Erfahrungen. Was hast du denn schon alles erlebt als Camper?
Oh, wir haben, also meine Frau und ich, wir gehen schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen, campen in allen verschiedenen Varianten. Deshalb für uns gibt es nicht so das Richtige. Wir haben angefangen mit unserem alten T4 Campingbus. Das war großartig. Zwischenzeitlich hatten wir uns mal ein Wohnmobil gemietet für Touren nach Frankreich. Dafür ist ein Wohnmobil perfekt. Wir hatten mal eine längere Aufzeit. Da waren wir dann nur mit Dachzelt und einem Mini-Wohnwagen unterwegs, mit einem alten Land Rover Defender. Manchmal sind wir auch nur mit dem Dachzelt unterwegs. Also es gibt da nicht nur das eine richtige Mobil aktuell für uns. Wir sind da ein bisschen sprunghaft, was das betrifft.
Aber genau das ist ja der Vorteil, um verschiedene Möglichkeiten herauszufinden. Also ich habe jetzt rausgehört, einmal einen T4 als Equipment, einmal den Defender an sich, einmal den Defender mit kleinem Wohnwagen und Dachzelt teilweise obendrauf. Und habe ich jetzt was vergessen?
Wir hatten also leihweise Wohnmobile, aber das ist tatsächlich, das war nie unser Eigentum, das war immer außerhalb des Budgets, weil ja wirklich, wenn du was Vernünftiges willst, da bist du ja in einem deutlich sechsstelligen Bereich und die Investition lohnt sich einfach nicht.
Das stimmt, weil man als Berufstätiger normalerweise, sag ich mal, maximal 6 Wochen unterwegs ist und dafür so ein zweites teures Gerät mit Versicherung und Steuer und so weiter vor der Tür zu haben.
Und Stellplatz vor allem, wenn man nicht eine 3,50 Meter hohe Garage zu Hause hat, die 7 Meter lang ist, dann hat man auch natürlich auch noch Stellplatzgebühren. Die darf man auch nicht ganz vergessen.
Das ist richtig, das ist richtig. Also wir sind ja auch, wie du weißt, Wohnwagencamper, weil man einfach das Fahrzeug das ganze Jahr verwenden kann und den Wohnwagen, der deutlich günstiger ist von der Anschaffung, aber auch vom Unterhalt her, den hängt man sich halt dran für den Urlaub, wenn man braucht. Sehe ich ziemlich ähnlich. Du hast gesagt, du hast mal eine Auszeit genommen. Wie lange ging die denn oder was habt ihr denn da gemacht in der Auszeit? Erzähl doch mal.
Ja, das meine Frau und ich, wir hatten vor, wie lange ist das jetzt her? 3,5 Jahre, 4 Jahre ist das knapp schon her, uns mal 7 Monate Auszeit genommen. Dort waren wir viel mit dem Camper unterwegs, mit unserem Defender und unserem Wohnwagen. Das war der Campy von Detlefs, ein großartiger Wohnwagen, der war schön leicht handlich. Ich konnte drinnen stehen, wir hatten ein WC, eine Wascheinheit und eine Küche, eine kleine da drin, aber an sich war es ein sehr, sehr kleiner, kompakter Wohnwagen, der gerade für die Touren, die wir gemacht haben, auch ein bisschen abseits der offiziellen Straßen natürlich perfekt war. Wir sind eigentlich gestartet, wir wollten nach Osteuropa. Slowenien hatten wir schon hinter uns gebracht. Wunderschönes Land, kann ich empfehlen, gerade zum Wandern mit den Bergen, eine traumhafte Landschaft. Weiter nach Kroatien und wollten eigentlich Richtung Ostblock fahren. In Kroatien hatte damals unser Hund ein bisschen schlapp gemacht, da mussten wir wieder umkehren. Kroatien auch schön, aber unglaublich teuer zum Campen. Deshalb sind wir dann umgekehrt und dann so die typische Norwegen, Finnland, Baltikum-Tour gemacht. Da waren wir dann etwas mehr wie ein Vierteljahr. Großartig. Also gerade Norwegen, Finnland hat uns super gefallen und richtig positiv überrascht waren wir von Estland, Lettland und Litauen. Das sind absolut camperfreundliche Länder. Wir haben wunderschöne Stellplätze, super günstig. Und von der ganzen Infrastruktur sind die einfach haben uns super positiv überrascht, diese Länder.
Das glaube ich, dass es da drüben schön war. Waren wir jetzt tatsächlich noch nicht, aber wollen wir uns auch nochmal anschauen. Und wenn ich das richtig gehört habe, ihr wart zu dritt unterwegs, du, deine Frau und euer Hund damals noch.
Richtig, genau. Den Hund hatten wir in der Europatour dabei. Wir waren dann noch ein paar Monate in Afrika, da hatten wir den Hund nicht dabei. Aber ja.
Aber in Afrika war da nicht campen, oder?
Teilweise haben wir da auch in Zelten übernachtet, aber so richtiges Camping war es nicht tatsächlich. Ah, okay. Das eine oder andere Mal haben wir gezeltet, aber größtenteils waren es Hotels, Lodges, was auch immer dort gerade so vor Ort ist.
Okay, das war natürlich jetzt die Camping-Extremreise dann sozusagen. Erstmal Richtung Südosten und dann in den Norden nochmal hoch. Aber ihr habt ja auch bestimmt schon kleinere Campingreisen unternommen, keine Ahnung, also diese typischen Reisen von 1, 2, maximal 3 Wochen.
Natürlich, das haben wir natürlich auch gemacht. Da waren wir jetzt in Italien, kann man da echt positiv hervorheben. Aber wir sind auch super gerne in Österreich oder in der fränkischen Schweiz, in Norddeutschland. Also auch in Deutschland haben wir wunderschöne Ecken, wo man gut campen kann. Aber meine Frau und ich, wir sind absolute Österreich-Fans. Da gibt es sehr schöne Campingplätze und gerade zum Wandern in den Bergen ist es natürlich toll.
Das glaube ich auf jeden
Gerade um
Fall.
den Großglockner rum, Karls am Großglockner fällt mir jetzt gerade so ein, aber auch in der Steiermark ist es immer wieder schön.
Und wenn ihr dann eure Touren da fahrt, egal ob es jetzt die ganz große war mit langen Strecken oder eher kürzere Strecken, nur in die Fränkische Schweiz, nur in Anführungszeichen, oder nach Österreich, was fährst du da immer so am Stück oder wie viele Pausen macht ihr da? Ich könnt mir vorstellen, gerade mit einem Hund, dass man da die ein oder andere Pause macht. Was sind denn da eure Strecken pro Abschnitt oder pro zwischen zwei Pausen?
Kam tatsächlich immer so ein bisschen drauf an. Also innerhalb Deutschlands gucken wir schon, wenn wir jetzt irgendwo ins Ausland wollen, dass wir am Stück mal durchfahren, dass wir einfach schnell am Zielort ankommen. Da kann es schon mal sein, dass wir 6, 7 Stunden einfach fahren, ohne eine Pause zu machen. Aber wenn wir dann in den jeweiligen Urlaubsorten angekommen sind oder in der Region, wo wir hinwollen, dann fahren wir immer nur kurze Strecken, also eigentlich in der Regel nie länger wie 1, 1,5 Stunden, weil wir auch was von den Ländern sehen möchten. Das hatten wir auf Sardinien zum Beispiel. Wir haben in 2,5 Wochen nur den Nordzipfel der Insel entdecken können, weil wir einfach immer, wir wollten nicht die ganze Zeit nur im Auto sitzen. Man will ja dann auch was von den Ecken, wenn man schon so weit gefahren ist, auch sehen.
Das kann ich verstehen. Also ist euer Motto jetzt, wenn ihr irgendwo ankommen wollt, nicht der Weg ist das Ziel, sondern schon mal relativ schnell ans Ziel ankommen und dann dort den Urlaub in vollen Zügen genießen.
Das ist richtig, das ist richtig. Also wenn wir wirklich, wie du schon gesagt hast, wenn man arbeitet, ist, man hat nur eine begrenzte Anzahl von Urlaubstagen. Und wenn ich dann jetzt nach Griechenland fahre und will noch den Weg genießen, dann ist meine 6 Wochen Jahresurlaub eigentlich schon weg, wenn ich von dem Weg was sehen möchte.
Das ist klar, das ist verständlich. Gut, dann kommen
Also
wir.
manchmal muss man den sauren Apfel beißen und einfach mal auf der Autobahn gerade fahren und Strecke machen. Das ist halt
Das
ab und zu
glaube ich.
leider nötig.
Also, wenn ich dann mal so höre mit einem Anhänger, da fährt man so oder so nur 100 km/h und mit einem Wohnmobil, wo ihr jetzt nur Leihweise hattet oder auch wenn ihr nur mit dem Defender unterwegs seid, mit einem Dachzelt, da kann man ja doch mal, ich denke mal, 130, 140 fahren. Ich weiß nicht, wie schnell fährst du so im Durchschnitt mit deinem Defender?
Also mit dem Defender fahre ich auch nicht schneller wie 110, 120. Also das ist wirklich ein alter Land Rover Defender, der ist laut und klapprig. Das macht keinen Spaß, damit schneller zu fahren. Der wird irgendwann unerträglich laut und klappert. Ist halt ein Liebhaberauto, nennen wir es mal
Okay.
so.
Ich
Aber
denke auch mit einem ordentlichen Verbrauch
ich mag
dazu.
es absolut gerne. Gerade du kommst halt auch mal auf Campingplätze, wo du mit dem normalen Auto nicht hinkommst.
Das glaube ich. Das glaube ich. Dafür ist er ja
Bisschen abseits
gedacht.
der Straßen. Ja, richtig, genau.
Naja, aber wenn man 6, 7 Stunden oder 5, 6 Stunden am Stück durchfährt, ich denke mal, bis auf ab und zu mal eine Tankpause oder mal eine Toilettengehpause, heißt es dann schon, ihr fahrt mehr oder weniger durch, bis auf mal maximal eine 10 Minuten Pause oder sowas, wenn wirklich mal die Biologie oder der Tank schreit. So verstehe ich das.
Richtig. Ja, richtig. Also wenn wir nach Österreich fahren, dann gucken wir, dass wir mal irgendwo einen Stopp in Deutschland machen, wie du sagst, mal eine biologische Pause und dann geht's weiter. Tankstopp brauchen wir nicht so häufig. Der hat einen relativ großen Tank mit weit über 120 Litern. Also da können wir bequem über 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung fahren.
Okay, weil ich denke, der
Aber
hat auch einen
ja.
ordentlichen Verbrauch zum ordentlichen Tank, oder?
Das ist tatsächlich so, ja. Also wenn man sparsam fährt, braucht er 13 Liter und wenn man ein bisschen sportlicher fährt oder mit Anhänger, braucht er auch 13 Liter. Also das ist dem Auto egal, der braucht immer 13 Liter.
Wenigstens ist er konsequent.
Ja, und der ist sehr, sehr konsequenter, ja.
Okay, und um dann den Bogen mal zur Elektromobilität zu spannen, das ist ja dann eigentlich noch gegensätzlich zu der Reise, wo man sich überhaupt mit Elektromobilität vorstellen kann. Also wenn ich sage, jemand will 5, 6 Stunden am Stück fahren, da denke ich mir auch bei einer Geschwindigkeit von, egal ob es jetzt 120 km/h ohne Anhänger oder 100 km/h mit Anhänger sind, bei 6, 7 Stunden, ich denke, da werden beim Elektroauto schon 2 bis 3 Ladepausen drin sein, wo man halt jedes Mal, sagen wir mal, eine halbe Stunde steht. Das wäre dann auf jeden Fall gegen euer aktuelles Reiseprofil.
Aktuell ja. Andererseits, wenn man jetzt in Deutschland bleibt, jetzt wie du sagtest, Fränkische Schweiz oder wohin auch immer, der Taunus ist auch wunderschön. Man muss ja nicht immer Tausende von Kilometern fahren. Manchmal hat man ja im Umkreis von 100, 200 Kilometern auch schon mal einen komplett anderen Eindruck und einfach mal etwas zum Abschalten außerhalb der gewohnten Umgebung. Und daher kann ich mir das schon vorstellen, mit dem Elektroauto zu fahren. Hab's noch nie gemacht, mit einem Elektrocamper zu fahren, muss ich natürlich gestehen. Die sind, ich weiß gar nicht, welche es dort gibt, aber die normalen Elektroautos sind schon unglaublich teuer. Und normale Wohnmobile, die haben ja auch jetzt schon das Thema, dass sie kaum Zuladung haben, um nicht über diese 3,5 bzw. 4,2 Tonnen zu kommen, je nachdem, was man fahren darf. Ich darf noch ein bisschen mehr, 7,5. Ich denke, du auch, Stefan, du wirst auch noch 7,5
Ja,
Tonnen
ja.
dürfen, aber unsere Frauen zum Beispiel dürfen nur 3,5 beziehungsweise meine da 4,25, weil sie noch so einen Zusatzführerschein gemacht hat.
Okay.
Und da kommen die Elektroautos oder Elektrocamper durch das höhere Eigengewicht natürlich sehr, sehr schnell an ihre Grenzen.
Also wenn du von Elektrowohnmobilen redest, also richtigen Wohnmobilen, da habe ich vor Jahren auch mal, habe ich ein Video mal darüber gemacht, vom Iridium. Ich habe die Daten nicht mehr ganz im Kopf, aber es waren damals schon Elektrowerte, die nicht auf dem neuesten Stand der Technik waren. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube 50 kW Ladung oder Ladegeschwindigkeit und etwa 200 Kilometer Reichweite und das dann bei einem Preis von, ich weiß es nicht mehr, 180.000, 200.000 Euro. Also das war auf jeden Fall ein Auto, was nicht konkurrenzfähig ist, weder von der Strecke her, noch von der Ladegeschwindigkeit, noch vom Preis. Also und mir ist jetzt nichts zu Ohren gekommen. Ich bin ja immer noch mal auf den ganzen Campingmessen bei der CMT oder sowas. Also, dass da irgendwo voll elektrische Wohnmobile sich gerade in den Vordergrund drängen, sehe ich gar nicht. Also,
Ich
weiß nicht, ob
glaube,
du da
das
mal was gehört
kommt
hast.
wahrscheinlich im Laufe der Zeit. Das wird sicherlich besser werden, was ich momentan noch sehr, sehr anstrengend finde. Ihr habt euren ID.Buzz. Meine Frau kriegt jetzt auch ihren ID.3 und aktuell haben wir nur einen Plug-in-Hybriden. Und mit diesem ID.3, diese Laden. Wenn ich mit meinem Diesel oder mit dem Benziner oder was auch immer, was wir für Autos haben, an die Tankstelle fahre, tanke ich einfach. Und wenn ich an irgendeine Zapfsäule fahre, ob es ENBW, ob es Aral oder die Tesla oder Ionity ist, man braucht für jedes Ding eine eigene Karte, eine eigene App. Jeder hat ein eigenes Abrechnungssystem. Das wäre so schön, wenn man einfach seine EC-Karte, Kreditkarte dranhalten oder reinstecken könnte und könnte dann einfach tanken. Aber das funktioniert leider nicht. Man braucht so viele unterschiedliche Apps, das finde ich tatsächlich momentan noch einen monströsen Nachteil.
Das unterstütze ich komplett. Übrigens auch der YouTube-Kanal BEN, also Ben von Michael Schmidt, hat da eine Petition laufen, der genau das unterstützt. Der sagt, es muss günstige Ladepreise geben und dann mit einer normalen Debit- oder Kreditkarte zahlbar und nicht diesen Dschungel von Karten von verschiedenen Anbietern und an jeder Ladestelle muss man jetzt wissen, welcher ist jetzt der günstigste, weil genau den für diese Ladesäule hast du nicht. Und dann sagst du, okay, du hast einen von ENBW, da zahlst du so und so viel hier, oder einen von Recharge von VW, da zahlst du so und so viel. Also du musst jedes Mal ein halbes Studium machen, bevor du wirklich relativ günstig an den Strom von der Ladestelle kommst. Das stimmt schon. Also bin
Schreckt mich
ich,
halt
weil
noch ein
du,
bisschen ab.
ja. Weil du bei mir vom ID.Buzz geredet hast, wir haben bisher, seitdem wir den haben, wir waren ja noch nicht campen damit, das fängt jetzt im Mai erst an, haben wir wirklich nur an der eigenen Ladestelle bis jetzt geladen, sprich an der Solaranlage, am eigenen Haus und dann kommt es natürlich extrem günstig. Aber mit unserem alten ID.Buzz waren wir ja auch schon in Schottland oben, sind wir hochgefahren. Leider nur eine Strecke, leider nicht mehr zurück, wie du weißt. Und da haben wir es dann auch geschafft. Wir sind von hier aus, von Franken nach Calais gefahren und da, das waren etwa, lass mich nicht lügen, so knapp 800 Kilometer und da haben wir drei Ladestopps gehabt. Das war in
Okay.
Ordnung. Das war erstens in Ordnung, also wir sind mit unserem kleinen Wohnwagen, das muss man aber auch ehrlicherweise dazu sagen. Du kennst den Bruno von Coco Camper, das ist halt mehr oder weniger ein Schlafwagen. Da lassen wir jetzt nächste Woche das Dachzelt oben drauf machen für die Kinder. Aber normalerweise ist es ein Zwei-Personen-Wagen und oben mit dem Dachzelt, dann kriegst du die Kinder schon noch mit rein, dann ist es in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem richtigen Wohnwagen, was jetzt Leute vielleicht im Hinterkopf haben. Es ist halt sehr klein, sehr rustikal. Und mit dem haben wir etwa eine Reichweite gehabt mit unserem alten Bus von 250, 240 Kilometer rum. Also sind wir immer, weil auf dem letzten Tropfen oder auf dem letzten, weiß ich, wie man bei der Elektromobilität sagt, aufs letzte Prozent lässt es ja auch nicht ankommen und sind wir nach etwa 200, 210 Kilometer mal rausgefahren, haben zwischengeladen, haben aber dann auch ehrlicherweise immer auf 100% wieder vollgeladen, weil wir die Pausen natürlich genutzt haben, um mal was zu essen, um mal einen Kaffee zu trinken. Und normalerweise haben wir mit dem Essen so lange gedauert oder so lange gebraucht, dass ich dann schon mal vorgegangen bin und gesagt, du, das Auto ist jetzt auf 100%, ich möchte die Ladesäule nicht blockieren, dass ich dann schon mal weggefahren bin kurz. Und die Yvonne ist dann mit den Kindern nachgekommen, klar, 2, 3, 4 Minuten später. Und dann sind wir weitergefahren mit die 100%. Und so war das angenehm. Also ich habe die Pausen als angenehm empfunden. Die Ladepause oder die Pausen waren für uns nicht zu lang, nicht zu häufig. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Da muss ja jeder sein eigenes Profil finden. Und für uns, da wir Kinder ihre Pausen verlangen, die Hunde die Pausen verlangen, waren bei uns so zwei, vielleicht mit dem Verbrenner noch 3 Stunden am Stück die Ladezeit das Normale. Wenn ich dich verstanden habe vorhin, mit 6, 7 Stunden durchfahren, bis man wieder eine
Aber
Pause
die
macht, dann
Ausnahme,
würde
muss
ich sagen,
man,
dann wäre es
das
bei
die
dir schon
tatsächlich die
eine
Ausnahme.
Einschränkung, ne?
Aber das ist wirklich die Ausnahme, diese langen Strecken. Wie gesagt, wenn wir vor Ort sind, dann fahren wir auch nur kürzere Strecken. Ich finde auch diese Ladepausen, wenn du, ob du da, ich meine, wenn ich tanken gehe und auf Toilette, dann brauche ich auch eine Viertelstunde, wenn man realistisch ist. Und wenn ich mein Auto dranhänge und brauche dann 25 Minuten mit einem Schnelllader, wäre wahrscheinlich noch zu verkraften. Da habe ich natürlich auch nie drauf geachtet im Ausland, wie die Ladeinfrastruktur an so abgelegenen Dingen in Litauen oder sowas ist. Oder wenn ich durch das polnische Hinterland fahre, keine Ahnung. Bei der Westalpenüberquerung weiß ich zumindest, dass da keine Ladestellen sind.
Also in Großbritannien, gerade oben in Schottland, hieß es bei uns auch immer, da habe ich mich davor informiert, dass die Ladeinfrastruktur nicht so gut ist und die Ladestellen, die es gibt, die sind dann nur von Briten verwendbar, also so ein eigenes Bezahlnetz. Und ich wollte mich da registrieren und habe dann meine Adresse angegeben und der dann relativ schnell gesagt, ach, du kommst gar nicht aus Großbritannien, dann kriegst du da leider keine Ladekarte von uns. Aber ich habe dann dort deutlich öfter, also das Navigationssystem von VW ist da relativ gut, hat uns immer an der Ladestelle rausgelotst. Meistens war es irgendwie Aral Palz oder sowas. Und da konnte man immer laden. Also das Laden tatsächlich war da oben problemlos. Wir waren jetzt
Okay.
zwar nur, wie du weißt, 5, 6 Tage oben, bevor wir da den Unfall hatten, aber in der Zeit hochzukommen war kein Problem. Wir haben nie an der Ladesäule warten müssen, außer ein einziges Mal um London rum. Da habe ich mich mit ein paar Briten unterhalten, die haben auch gesagt, sie versuchen das großteils zu meiden. Das ist so ein Business-Punkt, wo sehr viele laden und da muss man einfach warten. Das wusste man halt nicht. Das Navi hat uns rausgelotst und da musste man tatsächlich mal eine halbe Stunde warten, bevor wir überhaupt laden konnten und dann noch mal eine halbe Stunde laden. Also da waren wir mal eine Stunde gestanden. Und ich habe da einen Powernap tatsächlich gemacht und die Yvonne hat sich um die Kinder gekümmert. Und deswegen fand ich das jetzt nicht weiter schlimm. Aber ich denke, wenn man dann mal Druck hat und weiterkommen will, ist sowas natürlich nervig. Aber bis nach Schottland ganz hoch war das tatsächlich das einzige Mal von Folkestone, so ähnlich heißt es, wo es mit dem Eurotunnel ankommt auf britischer Seite, sind wir ganz hoch nach Schottland gefahren. Da haben wir auch gute 800 Kilometer gehabt, da haben wir 3 Ladepausen gehabt oder 4, da hat man glaube ich 4. Und auch das war vollkommen in Ordnung, bis auf das eine Mal. Und das ist irgendwie auszuhalten. Ich denke immer, gerade wenn du weite Strecken hast, 600 Kilometer, 800 Kilometer, 1000 Kilometer am Tag, der Tag ist ein Reisetag. Und du buchst dir da abends dann nicht mehr irgendwie Theaterkarten oder irgendwie sowas, sondern du kommst da erstmal an, du schaust, wie der Campingplatz ist, wo sind die Waschmöglichkeiten, wo sind die Toiletten, wo ist das ganze Zeug, du baust auf, wenn du meinetwegen ein Vorzelt hast oder ihr euer Dachzelt, der Tag ist ja eh ein Reisetag. Und ob du da eine Stunde oder früher oder später ankommst, habe ich die Erfahrung gemacht, spielt da eigentlich die untergeordnete Rolle.
Ja, es ist, da gebe ich dir recht. Wir haben ja auch das Thema, du hast ja gerade gesagt, das ist ja Urlaub. Man hat ja sowieso keinen Stress und meistens weiß man ja sowieso nicht, auf welchen Campingplatz, Stellplatz oder wohin man auch fahren möchte. Das ist ja bei uns zumindest relativ offen. Wir wissen meistens heute noch nicht, wo wir in 2 Tagen sind. Da sind wir relativ flexibel. Wir bleiben halt da, wo es uns gefällt und dann fahren wir weiter und da kommt es auch nicht drauf an, ob du irgendwo mal eine halbe Stunde oder eine Stunde warten musst. Am Ende macht's keinen Unterschied. Wenn es landschaftlich schön ist, warte ich da auch gerne mal 3 Stunden.
Genau, das ist ja das Schöne am
Vertreten mir
Campen
da die
dann.
Füße, dann ist das auch in Ordnung.
Was für Erfahrungen, ich weiß nicht, ob du jetzt schon mal irgendwie einen Blick dafür hattest, aber was für Erfahrungen hast du denn an Campingplätzen gemacht in Form von E-Mobilität? Wenn man sich die südlichen Campingplätze anschaut, da muss man ja schon mal am Stellplatz selber Angst haben, einen Föhn reinzustecken, dass nicht die ganzen Sicherungen fliegen. Wir
Wir
hatten
aber.
tatsächlich bei verschiedenen Campingplätzen, die hatten uns gefragt, was wir haben, und die haben uns dann an verschiedene Sachen geschickt. Die hatten teilweise Absicherung mit 6 Ampere, mit 16 Ampere und sogar welche mit 32 Ampere. Das hat mich sehr gewundert. Aber du konntest dann dich entsprechend so hinstellen. Oder gerade in, wie mit unserem Defender waren halt relativ autark mit Solar und ausreichend Strom an Bord. Wir haben uns meistens auf die Ecken gestellt, wo gar kein Stromanschluss war. Zum einen waren die nochmal deutlich günstiger und halt auch viel einsamer. Also du hattest da einfach deine Ruhe. Du warst nicht in diesem Moloch von dieser weißen Ware, sondern hast dann wirklich idyllisch irgendwo am Strand oder auf der letzten Wiese am Ende der Welt geparkt gefühlt. Aber ich denke, es wird funktionieren mit normalen Haushaltsstromsteckdosen, wirst du jedes Elektroauto am Campingplatz laden können. Du hast ja Zeit. Ob das 2 Tage oder 2,5 Tage braucht, bis der Akku wieder voll ist, ist dann eigentlich auch egal, ne? Naja, nur solange du keine Tagesausflüge machen willst. Ne? Also wenn du da natürlich relativ leer ankommst und sagst, jetzt bleibst du 3 Tage am Campingplatz und am nächsten Tag oder danach fährst du dann weiter zum nächsten, da gebe ich dir schon recht, da reicht eine Camping oder eine normale Haushaltssteckdose oder diese CE-Steckdose, diese blaue, wenn die ihre 3,2 oder 3,5 Kilowatt bringt. Von der Absicherung her, dann kriegst du da nach 3 Tagen locker das Elektroauto wieder voll. Aber der Normalfall sollte ja sein, ich denke, ein Schnelllader mit 350 kW oder sowas wäre jetzt übertrieben an einem Campingplatz. Aber ich denke, so ein 11 oder 22 kW, was auch für einen Haushalt gibt, also Haushalts-Wallbox, wäre natürlich schon in Ordnung. Wo wir unseren ID.Buzz, unseren ersten, probiert haben, mit dem ersten Urlaub vor Schottland noch, da war mein Allgäu, der hatte das, der hatte halt draußen auf dem Parkplatz 3 Ladesäulen, war kein einziges Auto dran gestanden, und das stand dann, wir haben es abends hingestellt, als man dort ankommt. Gut, Allgäu ist bei uns 3 Stunden Fahrt. Das war jetzt nicht so weit, wir kamen da relativ zeitig an, nachmittags um 4, und dann haben wir den angesteckt und er war auch nicht knacke leer. Und irgendwann hat er dann gemeldet über die App, abends um 10, da saßen wir eh noch zusammen und haben gegrillt und so. Und da hat er dann gemeldet, dass er seine 80% erfüllt hat. Und dann habe ich den umgeparkt. Da waren dann auch gleich daneben die ganz normalen Standardparkplätze. Und dann habe ich den umgeparkt und dann stand er halt dort. Also sowas, finde ich, würde reichen. Da habe ich jetzt auch noch relativ wenig Erfahrung, wie viel
Also in
Camping.
Norwegen hatten wir es öfter gesehen. Da waren viele, viele Teslas auf den Campingplätzen, die auch dort geladen wurden. Die Norweger sind ja Hardcore-Camper. Die pennen dann ja einfach im Auto, Rückbank umgeklappt oder eine Hängematte irgendwo zwischen die Bäume gehängt, und die haben da ihre Teslas an den Ladestationen am Campingplatz geladen. Das ging auch sehr gut.
Waren das dann separate Ladestationen oder waren die direkt
Nee,
am
das war diese
Stellplatz?
ganz normalen Campingsteckdosen waren das, diese
Die blauen
Campingsteckdosen hat es
CE.
dann, ja, diese blauen CE-Stecker, und dort haben sie einfach ihr Auto dran gesteckt. Ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, aber da waren reichlich auf diesen Plätzen.
Da
Auf den
bin ich
großen, in
mal.
den Städten natürlich, bei Stavanger oder in Bergen oder sowas, da war das relativ verbreitet.
Also da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, weil bei uns auf dem Campingplatz, wo wir jetzt nach Sardinien fahren, da haben wir jetzt meines Wissens eine Strompauschale, was beim Elektroauto schon mal positiv ist. Ich denke, beim normalen Stromverbrauch ist es eher ein Nachteil, weil so viel Strom verbraucht man nicht. Aber beim Elektroauto ist es natürlich vorteilhaft, und wir haben natürlich die größte Absicherung genommen, ich glaube 16 Ampere, also schaffen wir unsere 3,5 kW. Was sind es, 3,6? Ich weiß immer gar nicht. KW zu laden, und da kriegt man über Nacht dann schon einiges rein, wenn man am Tag seine Tagesausflüge macht. Und ich habe mich auch auf Sardinien jetzt mal umgeschaut. So 350 kW Lader findet man da nicht, aber 50 oder 100 kW Lader schon. Und mit 100 kW kannst du schon einiges machen, um unterwegs mal wenigstens mal eine halbe Stunde zu laden, um den Akku wieder relativ voll zu bekommen.
Also Sardinien kann ich auf jeden Fall empfehlen zum Campen. Wenn ihr da Lader findet, ist natürlich großartig. Also landschaftlich wunderschön, extrem bergig und kurvig. Also da wird sicherlich natürlich auch der Akku sicherlich beansprucht werden.
Das denke ich auch, ja.
Wunder, wunderschön.
Aber
Aber
du
ich
hast.
denke, ihr wollt ja auch ein bisschen außerhalb der, also wir hatten viele auf Sardinien auf solchen Agrikulturplätzen geparkt, gecampt, wie auch immer man das nennen möchte. Das sind diese Plätze, die zu Bauernhöfen gehören, wo du dann auch nur die Sachen der Bauern zu essen bekommst, was die selbst anbauen aus der eigenen Tierhaltung, aber meistens mit großartigen Ausblicken. Aber die hatten in der Regel gar keinen Strom. Also noch so wirklich,
Gut,
freigestanden.
wir haben jetzt da tatsächlich zwei Campingplätze, weil wir müssen immer an unsere zwei Kinder denken, 8 und 6. Und da ist
Bisschen
dann
Action für
irgendwie
die noch, ja.
ja, gewisse Sanitäranlagen, gewissen auch mal ein Pool, Meerzugang und so weiter. Bei sowas muss man einfach mit dran denken. Obwohl, wie du weißt, jetzt Yvonne und ich auch nicht die typischen südländischen Strandcamper sind oder Urlauber sind, sondern uns auch eher in den Norden oder so mal zieht. Aber in dem Jahr haben sich unsere Kinder eben Strandurlaub gewünscht und darum geht es eben nach Sardinien. Du hast vorhin gesagt, euer nächstes Auto wird ein ID.3. Jetzt wird der ID.3 natürlich auf keinen Fall den Defender ablösen, weil der ID.3, ich glaube, zum Campen ist der nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, ob man die Möglichkeit hat, da ein Dachzelt drauf zu bauen. Anhängerlast hat er ja, glaube ich, nur theoretisch, also sprich
Hat der gar nicht tatsächlich. Also der darf gar keinen Anhänger ziehen, auch mit dem großen Motor. Wir haben ja den GTX Performance und selbst der darf nicht. Der kriegt eine Anhängerkupplung, bekommt er zwar, aber nur für einen Fahrradträger.
Das meinte ich mit
Also er darf
theoretischer
nichts
Anhängerlast.
ziehen, er darf nur was tragen, aber er darf nichts ziehen.
Ja, nee, das meinte ich schon mit einer theoretischen Anhängerlast.
Also das ist auch ein bisschen albern,
Ja,
aber ist wie es ist, ne?
das glaube ich. Aber dann heißt es zukünftig, euer Auto für die Nahstrecke in Schmitten, um Schmitten rum wird dann der ID.3 werden und für Campingreisen bleibt es jetzt erstmal noch der Land Rover Defender.
Genau, das ist so der Plan.
Was wäre denn für dich so ein Meilenstein, dass du dir überlegen würdest? Nehmen wir mal an, du hast vorhin gesagt, der Defender ist relativ laut, der klappert schon, ist ein Liebhaberauto. Vielleicht kommt irgendwann mal der Punkt, dass du sagst, naja, jetzt lohnen sich vielleicht auch die Reparaturen nicht mehr oder jetzt ist er mir doch zu laut oder zu unbequem oder was auch immer. Jetzt kommt ein neues Fahrzeug auch für die Campingurlaube her, egal ob mit Dachzelt oder eben vielleicht holt ihr euch wieder einen kleinen Wohnwagen oder wie das auch immer sein wird. Was müssten es für Meilensteine in deinen Augen erfüllen, dass du sagst, ja, auch fürs Campen, auch für Weitstrecke, würdest du der Elektromobilität dein Vertrauen schenken?
Also an sich der Elektromobilität, die Motoren sind ausgereift, das mit der Reichweite wird auch deutlich besser. Da geht, glaube ich, auch weniger kaputt wie beim Verbrenner, langfristig gesehen. Was wirklich noch so ein Painpoint ist, sind einfach diese unglaublich unverschämten Preise, die noch aufgerufen werden.
Die sich vor allem in letzter Zeit auch noch so krass entwickelt haben. Ich habe das ja mitbekommen, den ersten Bass hat man 5 Monate und da war es extrem günstig. Ganz allein dieses Recharge-Modell von Volkswagen war damals wirklich ein Schnapper, würde ich nicht sagen, aber es war günstig, damit zu laden, gerade wenn man Weitstrecke fährt. Und jetzt war für uns auch erstmal wieder klar, wenn wir uns wieder einen ID. Buzz holen, wenn wir wieder dieses Recharge-Modell nehmen, haben wir jetzt erstmal nicht gemacht, weil auch da die Preise unverschämt teuer geworden sind. EnBW ist unverschämt teuer geworden. Der neue ADAC-Deal mit Aral Pals ist teuer geworden. Also ich verstehe es. Früher hieß es immer, klar, das Elektroauto im Kauf ist teurer, aber dafür ist das Laden billiger und die Reparaturen spart man sich einiges. Aber das mit dem Laden versus Benzinpreis, der in letzter Zeit auch wieder runtergegangen ist, gerade der Dieselpreis, ist schon ein Knackpunkt. Also ich sehe das auch im Moment so, dass das Elektroauto, wenn man rein öffentlich lädt oder rein auf Weitstrecke unterwegs ist, da gar nicht mehr der wirtschaftliche Bringer ist, ne?
Ja, das ist wohl so. Ja. Aber ich kann dir gar nicht sagen, was für uns so der Knackpunkt wäre, um einen zu kaufen. Dadurch, dass wir mal weite Strecken, mal nahe Strecken, mal kurz, mal fern, mal wollen wir ein bisschen Glamping haben, dann mietst du dir mal ein Hütchen oder irgendwas und mal pennen wir da in unserem Dachzelt irgendwo zwischen irgendwelchen Industriebrachen quasi. Aber der Preis ist so ein maßgeblicher Punkt. Wir schauen ja immer mal nach Wohnmobilen oder sonstigen Sachen, aber die Preise, ich habe ein Beispiel, wir hatten uns mal einen angeschaut, vor, es ist knapp 10 oder 12 Jahre, ich hatte die E-Mail wieder gefunden, hatte ich der Barbara, meiner Frau, eine mal geschickt, also das Ding ausgedruckt tatsächlich und das habe ich wieder gefunden und jetzt habe ich nach diesem gleichen Camper nochmal geschaut. Der ist jetzt 12 Jahre älter, also das gleiche Baujahr wie damals. Der ist 12 Jahre älter, hat 100.000 Kilometer mehr drauf und die Leute wollen 3.000 Euro mehr haben wie vor 12 Jahren. Was rechtfertigt das? Das ist
Das ist richtig.
einfach, also jeder will sich da nochmal die Taschen voll machen.
Um auf den Ladepreis nochmal zu kommen, bei mir, wenn ich mir den Schnitt schaue und auch auf dieses Alltag und Urlaub in einem Mobil zu haben, was ja bei euch nicht der Fall ist mit dem ID.3 und mit dem Defender, bei uns ja mit dem ID. Buzz schon, das ist unser Auto für den Alltag, wie auch unser Auto für Langstrecken und für Urlaube. Und da mit einer eigenen Solaranlage rentiert sich natürlich absolut, weil wir unterm Jahr verteilt ein Appel und ein Ei zahlen, voranzukommen. Und wenn wir dann in den Urlaub ein paar Cent mehr zahlen fürs Laden als fürs Tanken, dann hat es trotzdem keine Chance, dass es im Jahrvergleich trotzdem das Elektroauto deutlich günstiger kommt. Aber wenn es bei euch so ist, dass der Defender das einzige, dass ihr es getrennt habt, sag ich mal, zwischen zwei Fahrzeugen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Maßgabe. Da auch das Zweitfahrzeug, das Weitstrecken- und Urlaubsfahrzeug auch als Elektromobil umzurüsten. Und wenn du schon sagst, der Preis ist schon beim Verbrenner so hoch und auch noch gestiegen in den letzten 12 Jahren. Und jetzt kommt Elektro noch mit dazu, wo wir uns vorhin schon gesagt haben, das wird nicht unbedingt billiger, dadurch, dass ein Akku mit drin ist, dann wird es schon schwer mit dem Preis, ne?
Das ist halt auch so eins, was mich auch noch ein bisschen abschreckt. Das ist bei dem ID.3 jetzt egal, weil der ein Geschäftsauto ist, aber letztendlich der Wertverlust von den Elektroautos ist halt auch immens. Den Defender fahre ich jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren und wenn ich den heute verkaufen würde, würde ich mindestens oder ungefähr noch den Preis bekommen, was ich damals bekommen habe. Der ist sehr, sehr wertstabil. Da passiert einfach nicht viel. Reparaturen, klar, hat er mal, gehen vom Preis. Aber letztendlich ist der, ich finde den Wertverlust bei den Elektroautos noch zu hoch. Ich glaube, das wird sich ein bisschen einpendeln, wenn die Leute die Angst verlieren, wenn die sehen, hey, wenn ich nach 5 Jahren ein Elektroauto kaufe, hat immer noch 85% Restakkukapazität, dann wird sicherlich die Angst auch ein bisschen verschwinden. Aber das muss ich erstmal ein bisschen einpendeln, bis die Großteil der Bevölkerung einfach mal Erfahrung damit gemacht hat.
Da
Gehen
bin
die
ich
Preise
absolut.
sicherlich auch runter.
Ja, da bin ich
Beziehungsweise
absolut.
die Gebrauchtwagenpreise werden vielleicht etwas stabiler.
Ja, nee, da bin ich bei dir. Meine Eltern haben sich jetzt ein ID.4 gekauft mit 6.700 Kilometer und hat einen Preisverlust, ich glaube, von 45%. Also, das war ein
Verrückt.
reines Showauto von VW, hat 6.700 Kilometer drauf. Der Akku wurde getestet, der hatte noch 97%, also das ist, oder 98% sogar. Das war,
Also,
das kannst du als Neuwagen machen.
merkst du
Und
nicht, ja.
der ist auch relativ gut ausgestattet. Der hat einen Neuwert gehabt von 65.000, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, etwa 35.000 oder 37.000 haben sie noch gezahlt. Und das nach so kurzer Zeit ist das natürlich enorm. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass sich einfach die Entwicklung im Moment so schnell tut. Wenn ich mir jetzt überlege, vor 2 Jahren unseren alten ID.Buzz, wenn man den so als typisches Firmenauto nimmt, wo man nach 2, 3 Jahren Neues bekommt und dann geht das alte Firmenauto eben in den Verbrauchtwagenpool. Diesen alten ID.Buzz weiß ich nicht, ob der jetzt noch groß gekauft wird, nachdem jetzt schon neuer rauskam, mit neuerer Technik, mit neueren Infotainment-Systemen, mit neueren Akkus, mit neueren Motoren, mit neueren Wärme-Kühlsystemen und allem drum und dran. Und der Neuwert ist tatsächlich etwa gleich geblieben. Also ob ich mir jetzt heute den jetzigen ID.Buzz kaufe oder den vor 2 Jahren, das ist kein großer Preisunterschied, aber den vor 2 Jahren, der hat halt massiven Preisverlust dadurch, weil den alten will
Guck
halt
mal,
keiner
das
mehr haben, wenn der
Auto,
neue draußen
schau
ist.
dir den ID.4 deiner Eltern an. Der hat ja über 4 € pro Kilometer an Wert verloren, wenn du das mal gegenrechnest. Also das ist ja kein Verhältnis.
Das ist eigentlich nicht mehr im Verhältnis wie früher bei den Autos, wie wir es kennen mit der Wertstabilität, sondern wie früher bei Laptops oder so oder bei Computerware. Da hieß es ja immer das Sprichwort, wenn du beim Mediamarkt dir einen Laptop kaufst, renn heim, sonst ist er daheim schon veraltet. Und damit
Ja, ist
natürlich auch
richtig.
keinen Wert mehr. Und so kommt mir das im Moment bei den Elektroautos vor, weil es halt auch reine Elektronik ist. Die Entwicklung geht viel zu schnell im Moment oder geht sehr schnell und rasend voran und deswegen haben natürlich alte Produkte einen sehr hohen Wertverlust.
Richtig, ja. Ich glaube, da wird auch irgendwann mal so ein Peak erreicht sein, beziehungsweise die Entwicklung wird ähnlich wie bei den Verbrennern etwas langsamer vorangehen. Aber momentan sehe ich da noch kein Ende. Gerade mit der ganzen KI und der ganzen Software, was noch geändert wird, da wird noch einiges passieren. Die Akkuentwicklung, die geht auch rasant weiter, weil die Nachfrage so gigantisch hoch ist.
Ja.
Mal gucken.
Okay, Manu, dann fasse ich mal zusammen. Ihr freut euch auf euer vollelektrisches Fahrzeug, euren vollelektrischen PKW, den ID.3. Euer Campingfahrzeug bleibt erstmal noch eine Zeit lang der Defender von Land Rover. Und damit werdet ihr noch schöne, viele Campingurlaube machen. Einen richtigen harten Punkt wann du auf die Elektromobilität umsteigst, bis auf das Preis-Kask und das Bezahl-Kask an Ladestellen, sagst du, hast du jetzt gar nicht so griffig, aber im Moment hast du zumindest auch noch nicht den Druck, auf ein Elektro-Campingmobil umzusteigen.
Richtig, richtig. Wie gesagt, ich glaube, ich werde den Markt mal weiter im Auge behalten. Wie du sagst, die ganzen Messen oder sowas, da gibt es ja immer mal interessante Produkte, Ideen, Studien, wie auch immer man es nennen möchte. Vielleicht setzt sich ja mal irgendwas durch. Aber dadurch, dass wir immer mal was anderes machen, wir fliegen halt auch gerne mal in Urlaub oder wir gehen mal irgendwo hin tauchen oder sonstige Sachen. Wir sind jetzt nur nicht die reinen Camper und dafür dann irgendwie einen deutlich sechsstelligen Betrag hinzulegen, für was?
Manuel, ich bedanke mich für das Gespräch,
Sehr
wünsche dir noch
gerne,
eine
sehr
schöne
gerne.
Zeit und viele schöne Urlaube.
Das wünsche ich dir auch. Bis dann,
Dankeschön.
Stefan. Ciao,
Ciao.
ciao.